Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Vogelgrippe breitet sich in Deutschland weiter aus. Geflügelhalter machen sich Sorgen, zahlreiche Tiere müssen gekeult werden. Und das wird sicher auch Auswirkungen auf die Preise für Verbraucher haben. Doch ist die Panikmache berechtigt? Und wie groß ist die Gefahr tatsächlich? Darüber spreche ich jetzt mit dem Landwirt und Geflügelzüchter Christoph Schulz aus Atterwasch im Brandenburger Landkreis Spree-Neiße. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Schulz, vielleicht geben Sie uns zunächst einmal einen Überblick über Ihren Hof und Ihren Betrieb. Von welcher Größenordnung sprechen wir hier?
Ja, wir sind ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb hier im südlichen Brandenburg, dieser klassische Bauernhof. Wir bewirtschaften insgesamt eine Fläche von knapp 800 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, halten diverse Tiere, also Rinder zum Beispiel, haben eine große Mutterkuhherde zu stehen, haben eine kleine Biogasanlage, mit der wir nicht nur Strom, sondern auch Wärme produzieren. Die Wärme brauchen wir in erster Linie für unsere Hähnchenställe, die wir haben. Also wir sind auch Geflügelhalter und halten in diesen Stallungen Hähnchen der Haltungsstufe 3. Und natürlich halten wir auch Legehennen im Mobilstall, was die Situation gerade jetzt ein bisschen spitzfindig macht.
Ja, die Behörden sprechen aktuell wieder von einer Welle der Vogelgrippe. Wie groß ist das Ausmaß da wirklich? Reden wir von einer flächendeckenden Gefahr oder eher vereinzelten Fällen?
Ja, es ist ja immer eine Welle. Das bedeutet, der Vogelzug hat jetzt eingesetzt oder ist jetzt beziehungsweise in der Hochzeit. Das bedeutet, die Vögel, die im Norden ansässig waren, ziehen jetzt über Deutschland eigentlich Richtung Süden, verharren hier eine relativ lange Zeit bei dem milden Wetter. Und das ist immer so ein großes Nadelöhr, wo wir große Probleme mit H5N1 bekommen, also mit der Vogelgrippe.
In Brandenburg und anderen Bundesländern wurden bereits ganze Bestände getötet. Können Sie uns schildern, wie sich solche Maßnahmen auf kleine und mittlere Betriebe auswirken?
Naja, die Keulung ist ja immer das Worst-Case-Szenario. Davon sprechen wir erstmal noch nicht. Wir sind ja als Geflügelhalter im Moment betroffen durch die Stallpflicht, aber noch nicht durch den Befall des Virus. Wenn es denn so ist, dann ist es veterinärmedizinisch vorsorglich, dass die Tiere gekeult werden, einfach um eine Seuchenfreiheit zu generieren. Und je nachdem, wie jeder Betrieb da abgesichert ist, ist es einmal moralisch und menschlich halt ein Riesendesaster für den Tierhalter selber, weil er ist der, der betroffen ist, beziehungsweise seine Tiere, um die er sich immer kümmert, sind dann den nächsten Tag nicht mehr da. Und das ist ja das Große. Und dann kommt noch die finanzielle Last dazu. Wir sind ja letztendlich nicht Landwirte aus Spaß, sondern weil wir davon leben. Mitarbeiter verlassen sich auf uns, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Und ja, das sind ja natürlich die Merkmale oder die Entscheidungen, die wir treffen müssen.
Von was für einem wirtschaftlichen Schaden sprechen wir denn, wenn Hennen beispielsweise gekeult werden müssen oder auch Zuchthennen beispielsweise?
Naja, da differenziert man ja so ein bisschen. Also Sie haben es gerade richtig gesagt, Zuchthennen ist noch was anderes. Also Zuchttiere selber. Wir haben ja die Legehennen zum Beispiel, beziehungsweise die Hähnchen. Um es beispielhaft zu erklären, ist es so, dass wir halten 30.000 Hähnchen bei uns auf dem Hof. Wenn die jetzt gekeult werden müssten, ist der Schaden eigentlich relativ überschaubar, in Anführungszeichen. Das bedeutet, die Tiere müssten gekeult werden, die Tiere müssten entsorgt werden. Und das bedeutet, wir müssen nach dem Befall des Virus die Ställe wieder so weit reinigen und desinfizieren, dass wir irgendwann, die Zeitspanne ist relativ weit, wieder Tiere einstellen könnten. Das bedeutet, bis zu dem Punkt der Keulung ist eigentlich alles abgedeckt durch die Tierseuchenkasse. Da zahlen wir jedes Jahr unsere Beiträge ein. Danach ist es halt schwierig, weil A, dieser Zeitfaktor ungewiss ist, beziehungsweise wir ja dann nichts verkaufen können und keinen Erlös haben. Sie haben die Zuchttiere angesprochen. Bei den Zuchttieren ist es so, dass aus so einer Zuchtherde, wo wir zum Beispiel unsere Tiere herbekommen, unsere Eintagsküken, also bei dem Hähnchen kaufen wir Eintagsküken, dann wird es schon komplizierter. Das bedeutet, aus so einer Herde entstehen ja viele, 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 viele Eier beziehungsweise noch mehr Nachkommen. Und das gibt dann ein Nadelöhr auf dem schon knappen Eiermarkt. Bei den Legehennen selber stellt sich die Sache ja genauso dar. Das bedeutet, wenn die Tiere gekeult werden müssten, habe ich am nächsten Tag kein Ei mehr, was ich verkaufen kann und mir wird die Grundlage meines Wirtschaftens entzogen.
Viele Menschen fragen sich nun, ist diese Form der Vogelgrippe tatsächlich so gefährlich? Oder ist es eher die Reaktion der Behörden oder der Medien, die das Problem da groß machen?
Ja, das Wort gefährlich ist jetzt eher untreffend, weil gefährlich kann es ja nur in Verbindung mit dem Menschen werden. So, und der Mensch ist dafür nicht empfänglich und wir brauchen auch davor keine Angst haben. Eine Übertragung auf den Menschen ist halt sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Bedrohlich, beziehungsweise, vielleicht findet man noch ein besseres Wort, was ja eine Verknappung der Nahrungsmittel mit sich führt. Das bedeutet, Tiere, die gekeult werden, können nicht geschlachtet werden. Tiere, die nicht geschlachtet werden, können nicht dem menschlichen Verzehr zugeführt werden. Genauso sieht es bei dem Ei aus. Das bedeutet Umkehrschluss, Tiere, die ja gekeult sind oder der Restriktionsmaßnahmen unterliegen, sind ja immer Nahrungsmittel, die uns verloren gehen. Und wenn uns Nahrungsmittel verloren gehen, gibt es irgendwann immer eine Verknappung. Das bedeutet, wir haben gerade in Deutschland einen relativ knappen Eiermarkt und alles, was zusätzlich noch da rausfällt, ja auf längere Zeit sogar, das ist eine Verknappung, ja. Und die könnte dann ein Nadelöhr werden. Also ich sage, wir gehen auf Weihnachten zu, da sind Hochkonsumzeiten, das ist ähnlich wie Ostern. Das macht sie dann schon bemerkbar. Das sollten auch die Leute zu Hause spüren, ja.
Immer wieder hört man, Wildvögel seien der Überträger. Teilen Sie diese Einschätzung und warum scheint es dann auch immer mehr Fälle dieser Art zu geben, vor allem im Herbst und Winter?
Ja, Wildvögel sind natürlich klar in erster Linie das Virus breittragen durch die hohen Zugstrecken, die die Tiere zurücklegen am Tag. Deswegen haben wir so breite Gebiete, wo die Vogelgrippe dann theoretisch auftritt. Das geht ja einher mit dem Vogelzug. Und dann ist es so, dass wir relativ gut sind in Naturschutzangelegenheiten in Deutschland. Das ist auch gut so. Aber das bedeutet zum Beispiel, dass wir jetzt aktuell, nehmen wir den Kranich als Beispiel, der Kranich trägt quasi viel Viruslast in sich und übersteht das nicht. Das bedeutet, alle toten Wildvögel, die wir haben, oder viele tote Wildvögel sind halt Kraniche, also gerade Linumabruch, das sind ja utopische Zahlen. Und das ist auch wieder ein Rückschluss darüber, alles normale Naturverhaltensweisen, immer wenn ein Bestand relativ hoch ist, eine Population sich ultraschnell erholt hat oder sehr präsent ist, hohe Tierzahlen hat, kommt meistens immer ein Virus daher oder irgendeine Krankheit, um diesen Bestand zu dezimieren. Also das macht ja die Natur schon ganz gut von sich allein. Und natürlich gibt es da wahrscheinlich Tiere, die resistent sind gegen diesen Stamm. Und deswegen entwickelt sich ja quasi so ein Virus immer weiter. Also das ist ja Natur. Fressen und gefressen werden. Und der Virus macht es ja nicht anders.
Also verstehe ich Sie richtig, um die Vogelgrippe in Deutschland besser eindämmen oder dem vorzubeugen, wäre eine Lockerung des Naturschutzes auch mit Blick auf die Kraniche nötig?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja nicht das Problem des Weitertragens des Vogelgrippevirus, sondern unsere ganzen Berufsverbände der Landwirtschaft haben das ja schon vorher angemahnt, dass wir durch die großen Kranichpopulationen oder Großvögel, also Kranich und zum Beispiel Gänse, ja extreme Fraßschäden auf den Flächen haben. Das kommt daher, dass wir natürlich, klar, Klimawandel, mildere Winter im Moment haben. Die Vögel werden nicht mehr gezwungen zum Weiterzug. Die verharren teilweise in Deutschland, was auch gut ist und schön ist. Aber natürlich, klar, wenn die hier sesshaft bleiben, die Zugrouten sich verkürzen, bedeutet das halt immer, dass halt extremer Fraßdruck, weil die Tiere müssen ja irgendwas fressen, auf den landwirtschaftlichen Flächen ist. Ja, und da ist es uns nicht mal gestattet, die Tiere zu vergrämen, also zu vertreiben und geschweige denn zu schießen oder zu bejagen. Und deswegen wäre halt immer eine Auflösung dessen und vielleicht bei einer Korrektur der Bestände oder einer Aufnahme der Tiere mit ins Jagdrecht zumindest ein kleiner Ansatz da, dem so ein bisschen Herr zu werden. Das mindert nachher nicht den Druck der Vogelgrippe oder vielleicht etwas, aber da ist man sehr starrsinnig im Moment. Das ist ähnlich wie die Diskussion mit dem Wolf.
Viele Geflügelhalter beklagen auch, dass staatliche Auflagen derzeit ja kaum noch zwischen Hobbyzüchtern, Biobetrieben und Industrie unterscheiden. Wird hier auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen?
Naja, staatliche Auflagen, das ist ja, ja, natürlich haben wir staatliche Auflagen. Wenn ich zum Beispiel sehe, die Stallpflicht im Moment erlöst uns ja so ein bisschen davor, unsere Tiere nicht ins Freiland zu lassen. Einfach nur aus Schutz, quasi, dass die Tiere nicht infizieren. Das bringt als Umkehrschluss mit sich, dass ich trotzdem immer noch mein Ei als Freilandei verkaufen darf. Da gibt es so eine Übergangsfrist, die geht, glaube ich, 16 Wochen. Und danach müsste ich mein Freilandei als Bodenhaltungsei verkaufen, was natürlich immensen Schaden mit sich bringt, also finanziellen Verlust. Ja, und wir müssten halt die Frage mal stellen, inwieweit wir diese, also die Gesellschaft möchte ja transparente Haltungssysteme und eine Freilandhaltung beim Huhn, gerade im Mobilstall, ist natürlich ultra transparent, weil jeder kann vorbeikommen, jeder kann sich das angucken, egal ob Tag, Nacht, Regen oder Sonne. Und damit bin ich halt immer im Fokus der Gesellschaft. Und genau das verspricht sich ja die Gesellschaft von Landwirtschaft. So, und dieses Tierwohl on-off, das können unsere Hühner eigentlich nicht. So, das bedeutet, wir können nicht 10 Monate im Jahr eine Freilandhaltung unserer Hennen anbieten und 2 Monate davon machen wir Stallpflicht. Das beißt sich unwahrscheinlich. Ebenso ist es, das wird ja auch vom Land, zum Beispiel vom Land Brandenburg gefördert, so eine Haltungssysteme, da wird der Landwirt nochmal mit unterstützt finanziell. Und automatisch beißt sich das oder ist das ein bisschen kontra mit der Stallpflicht, die aber unumgänglich ist im Moment. Also wir sitzen da zwischen Baum und Borke, wissen da auch nicht so richtig, damit umzugehen. Wie gesagt, der Punkt ist halt, dass man vorher nochmal sich Gedanken macht über den Vogelzug, über die Bestände, über die Vogeldichte. Es ist immer so eine Ausnahmesituation, ein ganz schöner Punkt dafür, das mal auch von vorne wieder anzufangen.
Sagt Christoph Schulz, Landwirt und Geflügelzüchter aus Atterwasch im Brandenburger Landkreis Spree-Neiße. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.